Wir haben heute in unserer Luther-Reihe zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation ein zweites Thema, ein zweites Solus oder Sola, nämlich Sola Gratia oder Gratia, allein die Gnade. Luther hatte ein quälendes Problem, ein sehr quälendes Problem. Er hatte die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor diesem großen Gott, der diese Galaxien erschaffen hat, die wir vorhin gesehen haben, überhaupt bestehen? Wie komme ich in eine Beziehung zu ihm? Der Luther wusste aus der Bibel und er wusste aus der Lehre seiner Kirche um einen heiligen, gerechten, unbestechlichen Gott. Ein Gott der Sünde bestraft, weil er Böses hasst und der mit Recht zornig war über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit dieser Welt. Und Luther wusste um seine eigene Sündhaftigkeit. Er wusste, wie sehr er die guten Maßstäbe Gottes verletzte und verfehlte, immer wieder trotz vieler, vieler eigener Anstrengungen. Der Luther hatte Angst vor Gottes Zorn und vor Gottes Gericht. Er war ein sehr verunsicherter, ja letztlich ein verzweifelter Mensch. Und wie der Zollbeamte im Evangelium flehte er Gott an, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Aber er wusste nicht, wie das geschehen sollte. Der gnädige Gott antwortete. Er antwortete Luther, wie er jedem von uns auch heute, 500 Jahre später, antwortet auf seine ehrliche, aufrichtige Frage. Und er öffnete auch ihm die Augen, die Herzensaugen, als er in der Bibel Verse las, wie zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2. Wir werfen mal die Folien an die Wand. Ihr könnt mitlesen. Da heißt es im Kapitel 2, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, wir alle haben früher so gelebt, dass wir uns von unseren Begierden unserer eigenen Natur leiten ließen und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er, Gott, hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Und bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Christus Jesus bewiesen hat. Und noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott sich damit groß tun kann. Luther entdeckte in diesen Versen und noch in vielen weiteren nicht nur eine theoretische Wahrheit, sondern eine lebendige Wirklichkeit, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellte und es prägte. Und ein tiefer Friede zog bei ihm ein. Er lernte Gott kennen als einen, wir haben das gerade gesungen, der es liebt, gnädig zu sein. Und er lernte sich selbst kennen als jemand, den die Gnade fand. Wir müssen diese vielleicht für einige von uns sehr wohlbekannten Bibelverse aber nicht nur kennen, sondern sie uns immer wieder neu bewusst machen, neu in unser Leben sprechen lassen. Sonst erfahren wir nicht, welch eine universale und gleichzeitig sehr, sehr persönliche Bedeutung dahinter steht. Denken wir einmal darüber nach, mit welchen Worten würdest du Gnade umschreiben? Wir gebrauchen diesen Begriff ja auch in der Alltagssprache gar nicht so selten. Von dem alten gnädige Frau bis hin Gnade vor Recht ergehen lassen zum Beispiel. Fällt uns es schwer, Gnade zu beschreiben? Die Bibel selber gibt gar keine Definition, aber sie atmet Gnade. Sie ist von Gnade durchzogen. Sie lebt und erzählt Gnade. In der hebräischen Sprache kommt das Wort Gnade von dem Wortstamm sich beugen, sich herabneigen. Zum Beispiel Psalm 113. Wer ist wie Gott, der hoch oben thront und sich zu uns herabneigt? Oder im Sinne von Terstegens Liedstrophe, viele kennen sie, tief neigt der Himmel sich zu Armen. Ein Weihnachtslied. Oder so, wie wir vielleicht als Erwachsene ein zweijähriges Kind begrüßen. Da bleiben wir nicht aufrecht und stocksteif stehen, da machen wir uns klein. Probiert's mal aus. Gnade hat mit Beziehungen zu tun. Gnade hat zu tun mit sehr ungleichen Beziehungen, in denen sie etwas ganz Unerwartetes bewirkt, was diese Beziehung wieder ins Lot bringt. Ich fand vor Jahren mal eine, wie ich meine, gute Beschreibung von Gnade. Gnade, vielleicht die nächste Folie, folgt mal. Gnade ist ein völlig unerhofftes Geschenk. Es besteht aus zwei Teilen. Erstens, ich werde vor etwas verschont, was ich verdient habe. Und zweitens, ich empfange etwas, was ich gar nicht verdient habe. Zunächst mal zu Punkt 1. Wovor will mich Gott verschonen? Die Bibel sagt das an vielen, vielen Stellen. Vor dem Zorn Gottes. Und als ich die Predigt überlegte zu Hause, habe ich gedacht, soll ich über den Zorn Gottes etwas sagen? Und ich fühlte mich sehr gedrängt, das zu tun, denn es ist der Schlüssel zu Luthers Verständnis von Gnade. Jesus selber spricht in den Evangelien viel davon. Wir lesen es in vielen Briefen, in der Offenbarung. Gottes Gnade verschont vor seinem Zorn. Um Gottes Gnade zu begreifen, müssen wir uns mal mit diesem Begriff beschäftigen oder mit dieser Aussage, Gott ist zornig. Weil es die Bibel tut. Gnade ist auch deswegen so wertvoll, deswegen so amazing, wie das in einem Lied heißt, weil sie vor dem Hintergrund von Gottes Zorn so hell strahlt, sich so unglaublich abhebt. Da hat ein genialer Schöpfer gerade ein wunderbares Universum geschaffen und schon gelang es Satan, nach kurzem Satan Gottes Widersacher, gelang es, das Beste von Gottes Schöpfung kaputt zu machen. Wir Menschen halfen ihm sogar noch dabei. Das war ein Desaster für Gott. Und dass er mit Recht darüber zornig war, ich glaube, das ist nur zu verständlich. Die Folgen, viele wissen das, waren fatal. Nach dem Sündenfall im Garten Eden war der Mensch geistlich tot. Geistlich tot heißt getrennt von Gott, Beziehung gekappt. Wir wurden gottlos. Wir erkennen Gott nicht mehr als Autorität an. Er soll sich bitte aus unserem Leben raushalten. Wir wurden sündig. Wir lassen uns von Satan verführen. Zur Bosheit, zur Begierde, zu allem Möglichen, zur Gewalt. Und wir wurden Feinde Gottes. Wir waren nicht willens, uns Gott unterzuordnen. Wir kappten die Beziehung. Und bei all dem taten wir das ohne eine wirklich gute Begründung, geschweige denn eine Entschuldigung. Wundert es uns, dass wir infolgedessen Gottes Zorn verdient haben? Und dann folgten Gottes Strafen. Nach dem Geistlichen kam der leibliche Tod, der Sünde Lohn, sagt die Bibel. Und wir bekamen es zu tun mit Fluch, mit Gericht, mit Verurteilung, Bestrafung und letztlich Gottesferne in der Hölle. Bei diesem Thema von Gottes Zorn müssen, habe ich zwei oder machen wir zwei wichtige Entdeckungen in der Bibel. A, Gottes Zorn gehört zu seiner Heiligkeit. Ich denke, das verstehen wir gut. Und B, Gottes Zorn gehört aber auch zu seiner Liebe. Und das will uns gar nicht so in den Schädel. Ich fange mal mit A an. Gottes Zorn gehört zu seiner Herrlichkeit. Ich glaube, wirklich, das können wir sehr gut nachvollziehen. Jesus selber sagt in Johannes 3, wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gottes Zorn ist ein verzehrendes Feuer, sagte schon Mose. Aber Gottes Zorn ist nicht nur so ein Gefühl, so ein Affekt, in dem wir ja oft handeln. Wenn wir zornig sind, dann könnten wir alles kurz und klein schlagen. Nein, bei Gottes ist das nicht so. Das ist kein Affekt, der kommt und wieder irgendwie erlischt. Sondern Gottes Zorn ist sein beständiger, so hat es jemand mal formuliert, sein beständiger, leidenschaftlicher Widerstand gegen alles Böse. Gottes Zorn ist sein beständiger, leidenschaftlicher Widerstand gegen alles Böse. Sünde, was nicht zu seiner Heiligkeit passt, hat keinen Platz bei ihm und er duldet es auch nicht. Gott ist heilig. Und er hat seinem Widersacher Satan damals im Garten Eden schon ewige Feindschaft angekündigt. Und die Menschen, wir mussten die Vertreibung aus dem Garten Eden hinnehmen. Und ab da ein mühsames Leben bis heute. Irgendwie, denke ich, muss es Gott doch das Herz gebrochen haben, anzusehen, was der Teufel bei uns so alles kaputt machte und macht. Auch seine guten Gesetze später im Volk Israel konnten daran nichts ändern. Bis der Sohn Gottes erschien, um den Teufel zu stoppen und seine Werke zu zerstören. Das fing vor 2000 Jahren hier auf der Erde an und es endet damit, dass ein Tag kommen wird, die Bibel nennt ihn den Tag des Zorns, Römer 2, an dem Gott als unbestechlicher Richter alles Böse im Himmel und auf Erden richten wird. Und Satan wird dann wirklich völlig entmachtet und er wird bildlich gesehen, sagt die Bibel, das in einen Feuersee geworfen, ein Zustand ewiger Gottesferne. Für uns Menschen gibt es nicht einen, sondern zwei Ausgänge aus dieser Nummer. Himmel oder Hölle. Das wird in der ganzen Bibel bestätigt. Auch wenn es oft versucht wird, sie wegzudiskutieren, selbst in der Christenheit passiert das. Die Hölle gibt es. Sie gibt es so genau wie den Himmel. Das hat Jesus selbst mehrmals bestätigt. Und es war wahr zur Zeit Luthers und es war wahr zur Zeit heute. Die Relativierung von Gottes Zorn und Gottes Heiligkeit zugunsten eines einseitigen Verständnisses von seiner Liebe, das führt letztlich zu einem, ich nenne es mal Kuschel-Evangelium. Wir nehmen Gott nicht wirklich ernst und wir missverstehen ihn. Denn B, Gottes Zorn gehört auch zu seiner Liebe. Und da fragen wir, wie geht das? Das ist doch konträr. Nochmal, Gott ist heilig. Er kann mit Bösem nichts gemein haben. Aber wie gut ist das? Wie gut ist das? Denn das gegen Gott Feindliche ist auch gegen uns feindlich. Es zerstört ja unser Leben. Und weil Gott uns, seine Geschöpfe, nach wie vor liebt, und er auf gar keinen Fall will, dass ein Mensch an seinem Gotteszorn verbrennt, lässt er sich in seinem Zorn herausfordern zu einem unerhörten Handeln. Gott argumentiert nicht mit Satan oder Gut und Böse. Er schlägt auch nicht die Schöpfung kurz und klein. Das könnte er machen. Alles wieder Reset. Nein, Gott wendet sich nicht von uns ab. Es ist ihm wichtig, uns Menschen nicht allein zu lassen. Er beugt sich zu uns herab. Er macht sich als Mensch ganz klein und er kümmert sich um uns. Und er lässt den Blitz seines Zorns niedergehen, aber nicht auf uns, sondern auf seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Das ist Golgatha. Jesus ist sozusagen unser Blitzableiter geworden. Ihn trifft Gottes Zornesglut. Auf ihn legt Gott die Strafe für unsere Sünden. Ihn kostet es das Leben. Da wird nicht Gnade vor Recht ergehen lassen oder gewährt. Da ist kein Schwamm drüber. Wer die Sünde tut, wer meiner Heiligkeit nicht entspricht, soll sterben, hatte Gott als Strafe einmal bestimmt. Und Gott verletzt nicht sein Gesetz, sondern er geht weit darüber hinaus. Und das Unfassbare passiert: In seiner Liebe lässt Gott seinen Zorn sich selbst treffen, in der Person Jesu Christi. Er straft ihn an meiner Stelle. Gnade und Barmherzigkeit sind mehr als das Gesetz. Es ist diese amazing grace. Und nur hier liegt unsere Chance, dem Zorn Gottes auch zu entrinnen. Und aus Menschen, die von Natur aus Kinder von Gottes Zorn sind, steht auch in Epheser 2, ja, dass wir Kinder von Gottes Liebe werden, die ein heiliger Gott mit einer innigen Gemeinschaft beschenkt. Er hat uns die Angst genommen, die Angst vor diesem unnahbaren, heiligen Gott. Er hat sie uns genommen. Das ist Gnade. Das ist Begnadigung. Einige von uns kennen das Bild. Die Kinder sind immer fasziniert, wenn sie so diese Geschichte hören mit diesem Steppenbrand. Breitet sich aus, rundum. Und ein Stück verbrannter Erde bedeutet in einem Steppenbrand eine rettende Insel. Und so wird jeder, der am Kreuze Jesu steht, also da, wo Gottes Feuer schon gewütet hat, vor seinem Zorn verschont. Und in der Situation wäre nur eines tödlich, da wegzurennen und sich versuchen, durch das Flammenmeer hindurch zu retten. Das wäre nicht nur töricht, das wäre wie Selbstmord. Wer Jesus Christus als seinen rettenden Herrn nicht möchte, der gibt sich mutwillig dem Zorn Gottes preis. Das ist eine schlichte Botschaft der Bibel. Ich glaube, Gott tut solch eine Ablehnung richtig weh. Denn es hat ihn was gekostet, dieses Herabbeugen. Er will unser Leben, nicht unseren Untergang. Er will uns Gnade und nicht Zorn erweisen. Der zweite Punkt auf unserem Zettel: Gnade, wie gesagt, hat mit Verschonen vor Gottes Zorn zu tun. Das hat Luther kapiert. Und den Punkt 2, was will Gott mir geben, obwohl ich es nicht verdient habe? Es ist Gottes erstaunliche Entscheidung. Wir können sie nie begreifen, uns gnädig zu sein. John Newton, den kennen vielleicht einige, das war ein Sklavenhändler, Kapitän eines Sklavenschiffes und er handelte mit Menschen. Ein schlimmer Bursche. Und irgendwann hat er, wie Luther, sich über sein Leben Gedanken gemacht und das, was er da tat, Menschenhandel, und kam zum Glauben. Er glaubte Gott, er veränderte sein Leben radikal und er hat dieses wunderbare Lied geschrieben, Amazing Grace. Wir hören mal kurz rein, wie dieses Lied ging. Vielleicht folgt mal, gelingt es, den Ton dazu.
Und das geschah an mir, als hoffnungslos, doch nun erlöst, einst blind, nun kann ich sehen. Durch Gnade ich mein Elend sah und Gnade macht mich frei. Die Gnade hat mich froh gemacht. Sie machte mein Leben neu. Durch viel Gefahren ging mein Weg, durch Sorgen, Kampf und Not. Die Gnade mich stets bewahrt. Sie bringt mich heim zu Gott.
Im Römerbrief heißt es einmal, Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Wir verdanken Gott alles. Was haben wir, was wir nicht geschenkt bekommen haben? Und das größte Geschenk ist in der Tat an uns sein Sohn Jesus Christus. In ihm sehen wir, was sein Herz, was sein Vaterherz bewegte. Und wenn wir Gottes Geschenk etwas auspacken, da ist heute überhaupt keine Zeit für, dann sehen wir nur Gnade. Ein paar Stichworte: errettet vor dem Zorn Gottes, befreit und erlöst von Sklaverei der Sünde, gerechtfertigt durch Glauben, angenommen als Kinder, eingesetzt als Erben Gottes und lebendig gemacht und befähigt zu einem Leben mit Jesus. Das sind keine netten Bonbons. Das sind unsere Existenzgrundlagen. Der Himmel steht dadurch offen, offen für alle, Eintritt frei, wenn wir wollen. Und man sagt oft, der oder die hat aber keine Gnade verdient. Stimmt, Gott, Gnade kann man nie verdienen, man kann sie nur verdanken. Sola gratia heißt, Gott beschenkt uns. Bei Luther damals war natürlich der Anlass für seine Gedanken die damals verbreitete Praxis des Ablasshandels. Man konnte also seine Seligkeit sozusagen kaufen, indem man gute Taten wie zum Beispiel eine Geldzahlung gegen schlechte Taten, wie Sünden, aufwog. Aber schon Augustinus, der Kirchenvater, sagte mal, Gnade, die nicht gratis ist, ist keine Gnade. In der Wirtschaft, wo Löhne und Gehälter gezahlt werden als Entgelt für die Arbeitsleistung, da kann von Gnade keine Rede sein. Da verdient man sein Geld, was einem zusteht. Ich hoffe es. Aber bei Gott gibt es kein Verdienen von Gnade. Sie ist nicht käuflich. Und durch nichts könnten wir Gott bewegen oder sogar bestechen, uns zu sagen, tja, vielleicht hast du ja doch gewisse Rechte erworben, um dir einen Platz im Himmel zu sichern. Wir wollen mal deine Pluspunkte zählen. Im Gegenteil, sogar mit einem moralisch guten Leben hat man keine besseren Chancen auf Gottes Gunst als jemand, der sich herzlich wenig um Gottes Willen gekümmert hat. Und überhaupt, wo wäre jemand, der Gott gefiele? Gnade ist ja gar nicht für gute Menschen gedacht, sondern sie unterstreicht, wie gut Gott ist. Gott liebt uns um seinetwillen. So geht Gnade. Ich kann Gott durch nichts veranlassen, mich mehr oder weniger zu lieben. Auch wenn ich das Gegenteil verdiene, ich bin eingeladen, in seiner Familie Platz zu nehmen. Die Kernworte des Abschnitts, den wir vorhin gelesen haben, Epheser 2, heißen aus Gnade und durch Glauben und geschenkt. Glaube ist die einzige angemessene Antwort auf Gottes Gnade. Wir glauben Gott, wir geben ihm Recht, wir bekennen unsere Abkehr von ihm. Wir sagen Danke für seine Gnade und wir vertrauen seinen Zusagen. Geschenke annehmen, das machen wir eigentlich alle sehr gerne. Und eigentlich wäre es ja auch so einfach, Gottes Geschenk anzunehmen und gut ist. Aber da gibt es ja leider die Sünde, die alles kompliziert macht, weil sie uns von Gott entfremdete und trennte. Und sie raubt uns auch den Willen, Gott entsprechend zu leben. Und viele wollen sich auch nicht von der Gnade Gottes, von seinem Willen, von seinen Geboten abhängig machen. Man will lieber selbstbestimmt leben, sein Glück selber schmieden, wodurch auch immer. Und was haben wir Menschen uns da alles einfallen lassen an Do-it-yourself-Weltanschauungen oder Lebensphilosophien? Es sind Irrwege, es sind Sackgassen. Die Bibel nennt das Eitelkeiten oder auch Götzen. Am Eingang zum Himmel wird es nur ein Passwort geben: Gnade. Gottes Gnade kam wie so eine Überflutung. Ich dachte dieser Tage nochmal an diese Oderüberschwemmung. Da tritt eine Sünde über die Ufer, flächendeckend verdarbt sie die Erde. Und da kann man nicht nur ein paar Sandsäcke stapeln, sondern Gottes Antwort war eine noch größere Flutwelle, noch mehr Wasser, eine riesige Überschwemmung, sagt Römer 5, so unermesslich groß wie die Galaxien, die wir am Anfang gesehen haben. Gottes Gnade überflutet uns geradezu und wir dürfen eintauchen. Und wem gebührt die Ehre? Zu wem sollte das immer wieder unsere Anbetung hinführen? Wem verdanken wir Gnade? Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht mein Verdienst, sondern Gott schenkt. Das hat Luther kapiert. Und ich appelliere einfach mal an irgendeinen, der heute Morgen hier sein mag und wie Luther ein Problem hat, wie bekomme ich meinen gnädigen Gott? Ich merke, in meinem Leben ist manches völlig in Unordnung. Ich weiß keinen Ausweg, ich weiß nicht, wie ich in diese Beziehung komme zu Gott. Ich weiß auch nicht, ob er mir gnädig ist. Ich versuche alles Mögliche. Ich möchte ein guter Mensch sein. Aber ich merke, das ist alles Bruch. Dann denk über die Gnade nach. Dann wende dich an das Kreuz. Dann schau dahin, wo Gott seinen Zorn abgeleitet hat, damit du heil bleiben kannst. Damit er deine Sünden mit Gnade überfluten kann. Das ist unglaublich. Und ich bin manchmal erstaunt, wie wenig mich das nach zig Jahren meiner Bekehrung innerlich noch packt. Aber es kommt immer wieder. Gott sei Dank. Und möge es so bleiben. Reformation heißt Erneuerung, Umdenken. Aber unser Nachdenken über das Geschenk Gottes, und damit mein letzter Teil heute, das Nachdenken über die Gnade Gottes, das wäre sehr unvollständig, wenn wir nicht auch darüber nachdenken würden, dieses Geschenk weiterzugeben, zu teilen. Wie sieht das aus mit den praktischen Auswirkungen unserer Gnade, die wir empfangen haben? Ich meine, über die Bekehrung hinaus, über das Bewusstsein der Errettung hinaus. Wie sieht das aus in unseren Beziehungen, in meiner Ehe, in der Familie, mit meinen Kindern, meinen Schwiegereltern, in der Arbeitswelt, meine Arbeitskollegen, meine Mitschüler, meine Nachbarn und in der Gemeinde? Als ich ein Jugendlicher war, da gab es mal eine berühmte amerikanische Filmschauspielerin, vielleicht kennen die Älteren sie noch, mit dem Namen Grace Kelly. Noch bekannt? Nein, das ist nicht aus der Kelly Family, also das ist eine andere Nummer. Und die Frau, die wurde später durch Heirat Fürstin Grazia Patrizia von Monaco. Und ich habe damals schon gedacht, was für ein sonderbarer Name, Grace. Denn im Englischen heißt Grace ja Gnade. Also die Frau hieße, wenn sie in Deutschland gelebt hätte, Gnade Kelly. Stell dir mal vor, du würdest nicht, wen gucke ich jetzt an, dich, Claudia. Du würdest nicht Claudia Friedhof heißen, sondern Gnade Friedhof. Oder die Karin, nimm mal die Jutta Döge. Die Karin war heute schon so oft dran. Jutta Döge, du würdest heißen Gnade Döge. Das klingt irgendwie seltsam. Zumindest gewöhnungsbedürftig. Aber eigentlich wäre das normal für Christen. Es wäre normal, wenn es zu unserem Namen gehörte. Denn wir sind Begnadigte. Und als neugeborene Christen sollten wir ein Beweis für Gottes Gnade sein, aber genauso als seine Nachfolger sollten wir es sein. Deswegen die Frage heute Morgen, gehört Gnade zu deinem Namen? Ist Gnade Teil deiner Persönlichkeit? Ist es deine Identität? Verbindet man mit deinem Auftreten, meinem natürlich genauso, verbindet man mit meinem und deinem Auftreten und Verhalten Gnade? Verbreite ich Gnade oder fallen meinen und deinen Mitmenschen da ganz andere Sachen ein, wenn es heißt, wie ist er denn so? Wie ist er denn so? Bei Jesus war das eindeutig. Sein Jünger Johannes, der war mal überwältigt von dem, was er an Jesus sah und wie er mit seinen Jüngern umging. Und er brachte das auf den Punkt, in Jesus war Gnade und Wahrheit. Und wir haben aus seiner reichen Gnade aus seiner reichen Fülle Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Das ist wichtig für uns. Ich kann Gnade nicht von mir aus weitergeben. Ich kann nur Gnade weitergeben, weil ich ein Empfangender der Gnade bin und das Wesen Jesu, was in mir lebt oder leben soll, weiterspiegel. Also wie sieht das aus mit dem Gnade schenken? Vorletzte Folie. Wen verschone ich? Volkmar, klickst du einen weiter? Danke. Wen verschone ich und wer empfängt von mir? Und warum fällt es mir und vielleicht auch dir oft so schwer, gnädig zu sein? Ich habe auch schon so gedacht, wenn wir die Gnade doch in unserer vertikalen Dimension so intensiv erfahren haben, verschont vor Gottes Zorn, errettet und so weiter, dann müsste es doch ein Klacks sein, sie auch in der horizontalen Ebene weiterzureichen an andere. Aber machen wir uns nichts vor, selber begnadigt zu werden, selber aus einer aussichtslosen, selbstverschuldeten Lage herausgeholt zu werden, das drängt uns leider nicht automatisch dazu, anderen gnädig zu begegnen. Ich glaube, das müssen wir uns alle auch heute Morgen eingestehen. Ein Gleichnis, das Jesu mal erzählt hat, ich will das nicht erzählen heute, aber das lässt grüßen. Ihr kennt das oder viele kennen das. Ein Schuldner hatte eine immense Schuld bei seinem Dienstherrn, Arbeitgeber. Eine gigantische Schuld und er erfährt einen gigantischen Schuldenerlass. Aus Gnade. Aus Gnade. Und dann geht er her und dann sieht er einen Kollegen, der ihm, was weiß ich, 20 Euro schuldet und sagt, hey, ich kriege noch Geld von dir. Wann willst du mal endlich bezahlen? Da sagt er, geht gerade nicht, vielleicht am Monatsende, nichts da. Und gnadenlos drückt er seine Ansprüche durch. Also die Frage an uns heute Morgen ist wirklich, wie oder führe ich überhaupt ein gnadenorientiertes Leben? Sind bei mir Merkmale, die von Gnade reden? In Römer 14, ein berühmtes Kapitel des Umgangs miteinander, werden so viele Stichworte genannt, ich kann sie gar nicht aufzählen. Den anderen annehmen, den anderen mit Duldsamkeit begegnen, den anderen segnen, den anderen mit Milde begegnen oder mit Großzügigkeit und so weiter und so weiter. Eine lange Latte. Fragen wir uns dabei, bin ich so? Ist das mein Lebensstil? Ist das meine Leidenschaft in einer gnadenlosen Welt? Und wenn nicht, dann bitte Gott, dich da zu verändern. Und fang an. Paulus gab dem jungen Timotheus mal den Marschbefehl, sei stark in der Gnade, die dir in Jesus Christus geschenkt ist und wachse darin. Leider sind wir oft mehr Gnadenkiller als Gnadenerweiser. Und das müssen wir Gott bekennen. Wir rauben uns und anderen oft die Freiheit in Christus. Wir entmutigen oft. Wir lassen es an Mitgefühl für Gnadebedürftige fehlen. Egal, ob das Gesetzliche oder Ungesetzliche, Schwache oder Übermütige sind und was auch immer für Kollegen wir rechts und links haben. Wenn wir singen, Everyone needs compassion, Forgiveness und Kindness of a Savior, dann muss das auch von uns aus passieren. Gnade hat auch immer mit Kommunikation zu tun. Und daher sollte auch unsere Sprache gnädig sein. Warum nicht neben Englisch und Französisch auch mal gnädisch lernen? Aber das geht nicht von so alleine. Der Apostel Jakobus, der mahnt uns einmal in seinem Brief, Leute, hütet eure Zunge und zündet kein Feuer damit an. Jesus wiederum sprach, heißt es von ihm, Worte der Gnade. Und beobachten wir mal, ob wir im Alltag wirklich gnädig sprechen. Und vielleicht noch wichtiger, da man in einer Sprache auch immer denken sollte, ob wir gnädig denken. Ich denke, da brauchen wir Nachhilfeunterricht. Und ein letztes, das alles gilt ja auch für unsere Gemeinden. Unsere Gemeinden, wir sind heute aus mindestens vier sogar Gemeinden hier zusammen. Unsere Gemeinden sollen, ja, sie müssen Aufbauunternehmen sein. Gnade soll aufbauen, nicht destruktiv sein, nicht kaputt machen. Sie soll heilen und nicht verletzen. Ich las mal in einem Kommentar zu Lukas 15, der verlorene Sohn, das sogenannte Gleichnis des verlorenen Sohnes, da heißt es, Gnade urteilt langsam und kommt einem schnell entgegen. Gott feiert am liebsten geheilte Beziehungen. Wir denken oft über Wiedergutmachung nach. Gott ist viel wichtiger die Wiederherstellung. Unsere Gemeinden, die müssen Gottes Instrument sein, um seine Gnade in die Welt zu transportieren, auch hier in Schwelm. Sie bekannt zu machen, sie zu verdeutlichen und beispielhaft vorzuleben. Denn Gnade nur in der Theorie nutzt überhaupt nichts. Und die Kirche war zu allen Zeiten dann am effektivsten und auch am anziehendsten, wenn die Gnade verstanden und gelebt wurde. Nicht auf Kosten der Wahrheit, aber als ihr Vermittler. Nicht auf Kosten der Wahrheit, aber als ihr Vermittler. Wie oft wurde von uns der Zugang oder auch die Beziehung zu Gott unnötig erschwert oder sogar versperrt durch gnadenloses Handeln oder gesetzlichen Ballast. Als Kinder Gottes sollen wir eine Gemeinschaft der Gnade sein, die man genießen kann und die man erleben kann. Und was sollen Nichtchristen denn an uns anderes von Jesus sehen? Das Erste wahrscheinlich ist Gnade, hoffentlich. Wie anders sollen Nichtchristen Gnade finden zur Umkehr zu Gott? Übrigens, im Neuen Testament beginnen alle Briefe mit dem Wunsch nach Gnade. Warum wohl? Ein letzter Gedanke, der kam mir, als ich das alles schon so durchdacht hatte. Denkt mal daran, wir haben auch an diesem 29. Oktober 2017 einen uns unermesslich liebenden Vater im Himmel und wir haben einen uns unermesslich liebenden Menschen, Jesus Christus, im Himmel, dem es ein ununterbrochenes Anliegen ist, uns mit größtmöglicher praktischer Gnade zu versorgen. Er will, dass wir im Alltag Gnade finden, und zwar Gnade zu einer rechtzeitigen Hilfe. So steht es im Hebräerbrief. Amazing Grace. Und Jesus betet ständig für jeden von uns, so wie er das damals für Petrus getan hat. Er betet ständig für uns um diese Gnade und ist für uns, das lesen wir in der Bibel, am Thron der Gnade tätig. So beschreibt Gott seinen Regierungssitz. Und Gnade ist eben sein Regierungsprogramm. Zeit für mehr Gnade. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke für diese verschonende, danke für diese überaus schenkende Gnade, die du uns zugewandt hast, dass du dich zu uns Menschen, die auf einem völlig anderen Trip waren, zu uns Menschen herabgeneigt hast, um uns zu retten, um uns heil zu machen, um uns wiederherzustellen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Danke für deinen Sohn, Vater, dass du ihn gegeben hast als unsere Rettung, unseren Erlöser. Danke für die Gnade, die du uns in unserem Leben gegeben hast, dass wir auch dem anderen Gnade zuwenden dürfen. Danke, dass wir das können. Durch deinen guten Heiligen Geist und lass es uns tun. Lass uns heute Morgen neu die Frage bedenken, die wir uns schon gestellt haben. Reformation, das bedeutet Umgestaltung, Erneuerung. Und sie beginnt bei dir, hat hier jemand mal gesagt. Sie beginnt bei dir und mir oder sie findet nicht statt. Daher, Vater im Himmel, haben wir heute die Bitte zu dir, dass deine Gnade bei uns selbst viel verändert zum Guten, dass sie uns erneuert jeden Tag und dass sie uns, jeden Einzelnen in seinen Umständen, wo er ist, alt und jung, zu einem Gnadenerweiser für andere macht. Das schenke du. Wir preisen dich, du unsere Gnade. Amen.